Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe über die letzten Worte Jesu am Kreuz. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wenn wir dein Wort reden und hören, brauchen wir deine Hilfe. So öffne du selbst uns Augen, Ohren, Herz und Mund für deine Wunder und leite uns durch deinen Heiligen Geist in unserem Hören und Reden. Das bitten wir im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. Liebe Geschwister, 7-mal tut Jesus am Kreuz noch seinen Mund auf und redet. 7 letzte Worte und Sätze im Ringen mit dem Tod ausgesprochen. Die 4 Evangelisten Johannes, Lukas, Markus und Matthäus haben sie aufgeschrieben und sie so überliefert. Und wir wollen ihn in den kommenden Wochen der Passions- und Fastenzeit nachspüren, diesen 7 letzten Worten Jesu, indem wir sie jeweils in ihrem unmittelbaren, engeren Zusammenhang miteinander betrachten und bedenken. Wir legen dabei gleichsam jedes Mal eine Lupe auf einen Teil der Leidensgeschichte unseres Herrn. Wir lesen nicht einfach vorschnell weiter, sondern wir verweilen, wir nehmen uns Zeit, die Einzelheiten wahrzunehmen und möglichst viele Kleinigkeiten zu entdecken. Das tun wir hier im Gottesdienst, in der Zeit der Predigt, heute und vom übernächsten Sonntag Reminiscere an bis hin zum Karfreitag. Das darf sich aber bitte auch ruhig unter der Woche fortsetzen. Nimm dazu einfach das Gottesdienstblatt von heute mit nach Hause. Auf ihm ist ja der jeweilige Bibelabschnitt abgedruckt. Und dann schlag ihn daheim einmal auf in deiner eigenen Bibel und lese ihn einfach jeden Tag noch einmal durch. Schau dir, wenn du Zeit hast, auch die Verweise und Parallelstellen an, auf die du in deiner Bibel hingewiesen wirst, am Rand oder unten drunter. Schreib dir auf einem Blatt, das du neben deine Bibel legst, vielleicht Gedanken auf, die dir beim Lesen und Hören kommen, und teile sie mit anderen, mit denen du zusammenlebst oder denen du begegnest. Teile sie aber in jedem Fall mit Gott. In deinem Gespräch mit ihm im Gebet. So mögen es besonders gesegnete Tage und Wochen werden, die unseren Glauben noch weiter vertiefen und wachsen lassen. Ein altes, unbekanntes Lied von Paul Gerhardt will uns dabei zusätzlich Begleiter sein. Wir singen es in diesen Wochen jeweils nach der Predigt. Die erste Strophe des Liedes öffnet uns jedes Mal unser Herz wie eine Schatzkiste, um Jesu Wort darin aufzunehmen. Und 2 weitere Strophen schließen sich dann jedes Mal an. Eine führt das jeweilige Gotteswort ein und benennt es noch einmal. Die andere zieht das Wort in unser Leben hinein und zeigt uns, was wir hier über unseren Herrn und über seinen Weg mit uns lernen können. Ist also noch ein Grund, das Gottesdienstblatt mitzunehmen, denn da hast du die Strophen und mit ihnen weitere wertvolle Gedankenanstöße. Soweit meine Vorrede. Kommen wir nun zum ersten Wort Jesu am Kreuz. Wir finden es im Lukasevangelium im 23. Kapitel. In seinem engeren Zusammenhang wird uns Folgendes berichtet. Und als sie Jesus abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass es Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten ihn. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Was fällt auf in diesem Bibelabschnitt? Zuallererst vor allem die ungeheure Geschäftigkeit, die vielen Menschen, die uns hier begegnen, die wir gleichsam vor unserem inneren Auge sehen, hören, erleben. Einer von ihnen ist dabei sogar schon wieder vollkommen aus dem Blickfeld verschwunden. Pontius Pilatus, der römische Statthalter. Nachdem er das Urteil über diesen König der Juden gefällt hatte, einen Menschen, von dem er sagte, dass er keine Schuld an ihm gefunden hatte und dass er nichts getan hätte, was den Tod verdient, nachdem er das Urteil gesprochen hatte, wendet sich der römische Statthalter bereits wieder anderen, vermeintlich wichtigeren Geschäften zu. Ein anderer Mensch, von dem wir hier aber hören, wird scheinbar zufällig in die ganze Sache mit hineingezogen. Er wird zur Hilfe zwangsverpflichtet. Simon aus Kyrene in Libyen, in Nordafrika. Nach der Feldarbeit auf dem Weg nach Hause bekommt er mit einem Mal das Kreuz Jesu auf seinen Rücken gelegt, dass er es ihm nachtrage. Dazu zwingen tun ihn die römischen Soldaten, die die Verurteilten zum Richtplatz abführten. Da ist, so hören wir, auch eine große Volksmenge, Gaffer, Schaulustige, wie sie es bis heute immer noch gibt, Leute, die vielleicht gerade noch geschrien haben: Hinweg mit diesem, kreuzige, kreuzige ihn. Da sind Frauen, die mitlaufen, die laut klagen und weinen. Das sind zwei Verbrecher, die sich vorwärts schleppen und die mit Jesus ihrer Hinrichtung und dem Tod entgegengehen. Das sind die Henkersknechte an der Hinrichtungsstelle, die die Verurteilten an die Kreuze schlagen und die Kreuze dann aufrichten an der Schädelstätte. Das sind Leichenfledderer, die es nur auf die letzten Habseligkeiten der Sterbenden abgesehen haben, ohne Mitleid für sie. Unter den Kreuzen spielen sie Xing-Shang-Shong um deren Kleidung. Da sind wieder ganz viele, sagt der Evangelist, die einfach stumm dabeistehen, zuschauen und nicht eingreifen. Das sind die Oberen des Volkes, die sich bestätigt und theologisch wie ganz allgemein im Recht sehen. Kübel von beißendem Spott schütten sie über den sterbenden Jesus am Kreuz aus. Und da sind nochmal die Soldaten, die tump mitgrölend nachplappern, was sie eben von den anderen gehört haben. Hilf dir selber, König! Was fällt auf? Zuallererst, dass viel los ist unter dem Kreuz. Und was tut der eine, den sie in der Mitte hinrichten? Außergewöhnliches, schier Unfassbares, Großes. Dort, wo sonst, wie wir aus anderen Berichten über Kreuzigungen der damaligen Zeit sehr wohl wissen, dort, wo sonst ein Hagel von Flüchen und Verwünschungen aus dem Mund der Hingerichteten auf Henker und Gaffer herniedergeht, da regnet es jetzt sanft, immer noch Liebe und Segen aus Jesu Mund. Sein erstes Sterbenswort ist ein Gebet, eine Bitte. Jesus liegt Gott in den Ohren für all diejenigen unter dem Kreuz, die ihm diese schrecklichen Grausamkeiten antun und ihn verspotten. Vater, vergib ihn. Jesus schaut also gleichsam auf zum Himmel. Er lässt sein Vertrauen, seinen Glauben selbst in dieser Stunde nicht los. Vater. Und er schaut zugleich hinab vom Kreuz und er lässt selbst in dieser Stunde von der Liebe nicht ab. Vergib ihnen. Indem er sich so vertrauensvoll an den Vater wendet und um Vergebung für seine Widersacher bittet, bringt er mitten in dieser Finsternis Himmel und Erde zusammen. Andern hat er geholfen? Wie bitte? Er tut es immer noch selbst. Jetzt, Vater, wir lernen nebenbei schon aus dem ersten Wort, in Not und Leiden beten. Wenn Jesus das bis zuletzt getan hat, sollten wir es ihm unbedingt nachtun und wie er in Dunkel und Elend zu Gott rufen, Glauben halten. Dennoch vertrauen, trotz allem, dass da ein Vater ist, der uns liebt, der uns hört, der uns erhört und hilft. Vergib ihnen. Zentral wird deutlich, wozu das Kreuz Jesu und sein Leiden und Sterben da ist. Hier ist Vergebung zu finden, für alle und jeden. Hier kommen Himmel und Erde wirklich zusammen. Ein neuer Anfang wird möglich. Die Spirale der Vergeltung und des Todes wird durchbrochen. Die Beziehung zu Gott geheilt. Die Liebe triumphiert. Vergib ihnen. Wir lernen so weiter nebenbei aus diesen beiden Worten, im Sterben reinen Tisch machen, Lasten ablegen. Auch jetzt schon, immer wieder, gewiss. Aber am Ende, in jedem Fall, wenn deine letzte Stunde kommt, wenn meine letzte Stunde kommt, wenn wir darauf zugehen, dann zur Versöhnung bereit sein. Vergeben, das ist gut. Jesus lebt es uns vor. Wir alle leben davon. Helfen wir anderen auch, aufzuatmen und frei zu werden von dem, was zwischen uns steht. Das erste Wort Jesu am Kreuz. Es ist ein Gebet, eine Bitte um Vergebung. im Einklang mit dem, was er uns im Vater unser lehrt. Und dieses erste Wort macht zugleich deutlich, wer der ist, der da stirbt. Denn wie bezeugt es der Prophet Jesaja vom Knecht Gottes? Er hat sein Leben in den Tod gegeben und ist den Übeltätern gleichgerechnet worden und hat die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebeten. Aber dann ist da ja noch ein Nachsatz, eine Begründung, die Jesus seiner Bitte an den Vater hinzufügt. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Es fällt uns schwer zu glauben. Oder etwa nicht? Das können wir uns kaum vorstellen. Die haben nicht gewusst, was sie machen? Unmöglich. Vielleicht ist gerade dieses für uns heute immer noch nachzuempfindende Befremden über das, was Jesus sagt, einer der Gründe, warum Menschen dieses Kreuzeswort Jesu aus der Bibel gestrichen haben. Die eckigen Klammern, in denen es heute in den meisten Bibeln steht, zeigen es uns an. In wichtigen alten Bibelhandschriften fehlt dieser Teil des Verses. Ist es eine zu billige Entschuldigung? Ist es unvorstellbar, dass Jesus das so gesehen hat? Muss der Satz deshalb weg? Ich meine nicht. Ich meine, das ist schon richtig, dass er da steht. Und in vielen ebenso alten Handschriften ist er ja auch enthalten. Der gehört dahin, weil der, der da stirbt, ja nicht irgendwer ist. Er ist der Knecht Gottes. Ja, er ist Gottes Sohn. Er ist Gott selbst. Und deshalb schaut Jesus tiefer. Wenn Jesus sagt, dass die Menschen unter dem Kreuz von ihrem Elend und dem Irrsinn, den sie da vollführen, nichts ahnen, dann stimmt das zu 100%. Dann ist das nie und nimmer eine billige Ausrede, die man hinterher löschen müsste, sondern die volle Wahrheit. Und dann lernen wir durch diesen Nachsatz drittens auch noch nebenbei, wie schlimm die Macht der Sünde ist. Das, was wir so oft für Lappalien halten, wo wir denken, damit kommen wir irgendwie schon klar. Wir sehen an diesem Nachsatz, denn sie wissen nicht, was sie tun, wie blind und verdreht und grausam die Sünde in der Lage ist, uns zu machen. Nicht nur die damals unter dem Kreuz, sondern auch dich und mich. Dieses erste Kreuzeswort, dieses Gebet Jesu zu Beginn, es ist groß und es ist tief. Niemand hätte es sich ausdenken können. So ungewöhnlich ist es. Dem einen oder anderen mag es zu schwer gewesen sein, sodass er es beim Abschreiben lieber ausließ. Doch keiner, ihr Lieben, keiner hätte es später nachgesprochen und nochmal wiederholt, wenn es nicht von Jesus gewesen wäre und wenn es nicht Wahrheit ausdrücken würde. Petrus hätte es nicht in den Mund genommen. In Apostelgeschichte 3, Vers 17, in seiner Predigt vor dem Hohen Rat. Paulus hätte es nicht anklingen lassen in Apostelgeschichte 13, 27. Und Stephanus hätte es nicht nachgebetet in Apostelgeschichte 7, Vers 60, als sie ihn gesteinigt haben. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Da ist ein Gebet zu Beginn. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ins Zentrum gerückt wird Vergebung. Das Kreuz steht für Vergebung. Und wir finden in diesen Worten gelebten Glauben, gelebte Liebe und ungeschönten Durchblick bei unserem Herrn. Und er lehrt uns als seine Nachfolger quasi nebenbei durch sein Tun und Reden in Not und Leiden beten und so Glauben halten. Im Sterben reinen Tisch machen und so Liebe üben. Vorher natürlich auch, immer wieder, aber in der letzten Stunde auf jeden Fall. Und im Leben um die Macht der Sünde wissen und aus der Kraft Gottes schöpfen, ein ums andere Mal und so bestehen gegen die Sünde. Das ist viel, was wir da entdecken können. Vielleicht manchem und mancher unter uns zu viel für den Augenblick. Dann nimm es einfach mit, so wie ich eingangs gesagt habe. Nimm es einfach mit und denke weiter betend und im Austausch mit Gott und anderen darüber nach. Und stell dich jetzt zum Schluss einfach nochmal im Geist in die große Schar all derer unter dem Kreuz, von dem wir gehört haben. Vielleicht gleichst du dem einen oder der anderen dort. Oder du bist noch mal ganz anders dran. In jedem Fall gilt, wenn du da stehst und aufschaust zu Jesus, der da hängt und stirbt in der Mitte, der tut es auch für dich, weil er dich liebt. Und er räumt dir den Weg zum Himmel frei durch sein Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen.